Ja, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Wir machen in der heutigen Episode weiter mit den Jahresspecials und sind beim zweiten Teil des Jahres 1988 angelangt und starten die Session mit Musik von U2 und dem Song Desire. Dem, ich weiß nicht, ob man es sogar Soundtrack nennen sollte, weil es ist ja auch als reguläres Studioalbum erschienen, aus dem von Phil Janu gedrehten Film Rattle and Hum, den U2 in Auftrag gegeben haben, der auch ins Kino gekommen ist, der die Joshua Tree Tour, die sie berühmt gemacht hat, in Amerika dokumentiert. Sie hatten ihre ersten Nummer 1 Hits mit With or Without You und I Still Haven't Found What I'm Looking For und ließen sich da begleiten auf so eine Art Entdeckungs- und Pilgerreise durch Amerika, wo sie verschiedene Stationen abgegriffen haben, die ihm was bedeutet haben in ihrer musikalischen Sozialisation, wie die Sun Studios, aber auch in Harlem vorbeischauten und mixen das für ihr etwas zwiespältig aufgenommenes Album Rattle and Hum mit neueren eigens aufgenommenen Studiostücken. Das ist sozusagen so eine Best-of quasi aus Live-Material, aber auch Snippets und neuen Songs. Erstaunlich ist, ich weiß nicht, Arne, mir ist nochmal bewusst geworden, ich weiß nicht, ob Bono das kultiviert hat, aber er ist ja ein Schnaufer, ne? Der schnauft immer so ins Mikro bei so manchen Stücken, wenn er so gewissen Liedern so eine gewisse Bedeutung verleihen will.
Also, er singt natürlich mit großem Pathos und mit riesiger Gestik und das wurde ihm zum ersten Mal vorgehalten, das war schon Kritik bei Joshua Tree, dem Album ein Jahr vorher. Aber bei Rattle and Hum gab es erhebliche Kritik an diesem Konzertfilm und auch an dieser Pilgerreise. Ich kann mich nicht mehr genau an die Rezensionen erinnern. Ich weiß aber, dass sowohl die Musikpresse als auch die Filmpresse, die sich eigentlich mit Musikdokumentation kaum befasst, diesen sozusagen messianischen Gestus von Bono da zum ersten Mal kritisiert hat. Das Schnaufen habe ich eigentlich nicht vernommen. Du meinst, während er singt oder während der Ansprachen?
Oder in Pausen. Ja. Also ich hatte immer das Gefühl, er benutzt das bewusst als Stilmittel, nicht weil er einfach kaputt ist oder keine Fitness hat. Er benutzt das so als Stilmittel, sozusagen den Worten, die er singt, Bullet the Blue Sky oder so, denen so ein bisschen Vehemenz zu verleihen. Das ist halt so ein Widerspruch. Also ich finde, wenn man sie in Interviews sieht, treten sie unfassbar sympathisch auf. Das steht so ein bisschen im Kontrast zu der Ernsthaftigkeit, mit der sie die Orte dort bereisen. Ne? Also die sitzen ja zu viert nebeneinander und dann sagt einer von denen, ich glaube, das ist Larry, es ist eine musikalische Reise. Mhm. Und da erkennen alle, wie schematisch oder wie klischeehaft diese Aussage ist, so eine Binsenweisheit, dass dann irgendwie alle lachen müssen und solche Sachen. Und umso mehr fallen mir diese Auftritte auf. Und er singt ja auch in diesem Song bei Silver, ich glaube, das ist Silver and Gold, als es um Apartheid geht. Mhm. Ne? Da fragt auch Bono auch, am I bugging you? I don't mean to bug you. Edge, play the blues. Also er erkennt ja seine Rolle auch durchaus an, dass er Leuten auf die Nerven fallen kann.
Ja, also das ist schon darin angelegt. Also der Film ist eine der frühen Dokumentationen, einer der wenigen Musikfilme, die überhaupt damals ins Kino gekommen sind. Es gab wenige Vorbilder, Last Waltz natürlich von Scorsese über den Abschied von The Band und Stop Making Sense von Talking Heads. Übrigens ist der Kameramann, da muss ich dich fragen, ich habe jetzt die DVD gesehen und da wird im Vorspann als einer der beiden Kameramänner Jordan Cronenworth genannt, der Stop Making Sense gefilmt hat mit Jonathan Demme. Und Cronenworth hat nur wenige Filme gedreht, aber die entscheidenden Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre war also ein New Hollywood Regisseur und sogar da eher ein Off-Regisseur und er gilt aber als einer der wegweisenden Kameramänner Ich hab gelesen, dass er in einer Umfrage unter Kameraleuten vor Jahren als einer der 10 entscheidenden Kameramänner genannt wurde.
Ist ja auch super aufgenommen, der Film.
Aber das Merkwürdige ist, Cronenberg wird nicht für die Schwarz-Weiß-Bilder genannt, sondern für die Farbaufnahmen. Aber es sind doch gar keine Farbaufnahmen in dem Film.
Das wird extra so unterteilt? Also ich kann mich gar nicht
daran erinnern, dass es Farbaufnahmen hat gibt. Nur für Farbaufnahmen. Ja. Und die möglicherweise rausgeschnitten wurden. Und trotzdem wurde Jordan Cronenberg genannt.
Man musste ihn wahrscheinlich nennen. Das ging wahrscheinlich gar nicht anders.
Weil man einen Vertrag hatte. Nee. Oder sie waren stolz darauf, dass er auch gedreht hat. Aber ich glaube, Phil Jouhenneau, der später an einige große Filme gedreht hat und eine Weile ein Mainstream-Regisseur war. Jouhenneau hat wahrscheinlich darauf bestanden, oder die Band hat darauf bestanden, nur das Schwarz-Weiß-Material zu verwenden, woraufhin Cronenbergs Film dann gar nicht verwendet wurde.
Ja, man muss mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen immer so ein bisschen aufpassen. Also wenn man Pech hat, wird einem das hinterher noch aufs Brot geschmiert, als bemühter Versuch, eine gewisse Ernsthaftigkeit zu demonstrieren in seinem Anliegen, ne? Also ich fand halt sehr auffällig, dass vor allen Dingen Auftritte in Amerika fast nur gezeigt wurden, die den Westen und den Südwesten und den Süden angingen, ne? Also Fort Worth in Texas und Arizona und so weiter. Das war denn ein großes Anliegen, dort auch, wo der Joshua Tree steht, in der kalifornischen Wüste im Death Valley National Park, da anscheinend unterwegs zu sein. Das fand ich schon ein bisschen komisch. Und heute würde man von kultureller Aneignung sprechen, aber es gibt schon eine sehr, sehr große Dringlichkeit der Band, unbedingt auch unter schwarzen Musikern zu bestehen. Ne? Also Bono dirigiert da ja in Harlem den Gospelchor. Dann gibt es ja auch im Soundtrack selber dieses Snippet von einer Minute, in der ein Straßensänger Freedom for My People singt. Ich bin mir in solchen Sachen immer nie so sicher, ob das so eine kluge Entscheidung gewesen ist. Klar, man kann sagen, irgendwie man gibt jetzt irgendwie unbekannten Straßenmusikern ein Sprachrohr und packt die auf Redland Hum. Jetzt weiß ich nicht, ob der in irgendwelchen Geldern oder Tantiemen beteiligt wird. Aber ich finde, man muss da schon sehr vorsichtig sein, was man sich da irgendwie aneignen will oder wie man sich präsentieren möchte.
Naja, heute ist man, wie man so sagt, stärker sensibilisiert als noch in den 80er Jahren. Aber das war auch Teil der Kritik an dem Film, dass man etwa bei dem Gospelchor in der Kirche, der Still Haven't Found What I'm Looking For singt, dass man den Eindruck hat, dass dieser Chor sei bestellt worden und habe einmal das Lied geprobt, um es dann mit Bono auf der Kanzel oder auf dem Podium mit der Band zu singen. Ne? Also vieles wirkt wie bestellt und abgeholt und nicht so recht spontan. Natürlich ist der Auftritt mit B.B. King, musste natürlich auch vereinbart werden. B.B. King war auch sicher froh darüber, von einer jungen Band, damals 62 Jahre alt, geehrt zu werden und derart in Szene gesetzt zu werden. Der ist aber vollkommen selbstverständlich und sagt dann zu Bono, na, Akkorde kann ich nicht so gut spielen. Dann sagt Bono, naja, das übernimmt The Edge. Und der steht da auch schon im Hintergrund und B.B. King wiederholt nochmal, Akkorde kann ich ganz schlecht spielen. Und dann spielt er auf seiner Lucille-Gitarre dann brillantes Gitarrensolo. Später hat man dann gesagt, naja, gut, die Ehren, also dieses große Vorbild, gab's auch schon bei den Beatles in den 60er Jahren, die haben auch B.B. King schon entdeckt. Aber das wirkt dann ein bisschen auch so gönnerhaft. Wir kommen jetzt mal nach Amerika, so wie die Rolling Stones mit Muddy Waters und geben jetzt dem großen Gitarristen mal die Gelegenheit, mit uns zu spielen.
Ja, aber war der 1988, also ich war damals ja auch sehr jung, ich hatte keine Ahnung, was sein Status angeht, aber B.B. King war doch um das Jahr, also man kann auch schon sagen, dass sie ihn wieder ins Rampenlicht gezogen haben, oder? Er war doch 1988, galt ja zwar schon als Gitarristen-Ikone, aber er war doch keiner, der mehr im Gespräch gewesen ist, oder?
Ähnlich wie bei John Lee Hooker, der dann mit Van Morrison, mit The Healer, ich glaube ein Jahr später.
Santana.
Santana auch.
Also The Healer war ja Santana, ne? Dieses
Gitarre. Nee, ich glaube.
Nein, ach Quatsch, um Gottes Willen.
Nee.
Das hat er selber gespielt.
Das Album von John Lee Hooker hieß, glaube ich, The Healer. Klar. Und der Song auch. Ja. Und das war, glaube ich, Van Morrison, der ihn da reaktiviert hat und ich glaube, die Platte produziert hat. B.B. King rückte dann auch wieder ins Rampenlicht, nicht zuletzt wahrscheinlich durch diesen Auftritt. Ne? Der hat natürlich immer Konzerte gegeben. Ich kann mich aber erinnern, einige Jahre später war ich in Hamburg in einem Club, der ausverkauft war, in dem B.B. King dann zu Recht die Würdigung empfangen hat. Ne? Und da hat er schon auf einem Stuhl gespielt. Ich glaube, hier spielt er auch schon auf einem Stuhl seine Soli. Aber so das ein anderes großes Vorbild, eine andere Ikone ist natürlich Johnny Cash bei dieser Platte. Also sowohl Country als auch Blues als auch Gospel,
ja, aber das ist der Amerikaner, Punkt. Wieso, Elvis Presley. Wieso taucht das nicht auf? Also ja. Wieso, ich meine, aber auch Bob Dylan, ne? Es gibt das Duett mit Dylan. Gut, der war 1988 halt auch nicht mehr wirklich auf Sender. Aber man hätte doch zumindest mit ihm dort sprechen können für den Film. Man hätte das Lied auch mal einspielen können.
Ja, also das
Love,
wollte...
Rescue Me, ja. Aber wieso hat man das nicht gemacht? Also der fehlt doch, das ist doch eine Lücke.
Ja, also Dylan wollte sicher in dem Film nicht vorkommen und ich vermute, dass Johnny Cash das auch nicht wollte zu der Zeit. Sonst würde man ihn ja sehen, sonst würde man ihn ja sprechen hören, sonst hätte man ihn auf der Bühne gesehen.
Ja, den einzigen, den man sieht, ist, das ist halt der Tote quasi, als man zeigt, wie Larry seinen Fanboy-Auftritt in Graceland hat. Ich finde ja auch der beste Moment des Films mit dem Motorrad und allem, wo U2 als Fans und als Apologeten gezeigt werden. Das sind so die rührenden Momente. Aber wie gesagt, der größte Star des Films ist halt der abwesende tote Elvis Presley.
Ja, und Larry Mullen sagt da auch sehr berührend, denkt über Graceland nach, das er zum ersten Mal besucht hat. Und man spürt da eine Erschütterung darüber, dass Elvis auf dem Grundstück begraben ist. Und dann sagt er, das hätten sie nicht machen sollen. Also der sollte nicht da begraben sein. Also da spürt man so eine richtige Bewegtheit. Vorher hat er offenbar nicht daran gedacht, dass es sich so verhält. Und er findet wahrscheinlich in guter katholischer Tradition, das sollte ein Friedhof sein. Ne? Also der Katholizismus, der dann auch seit Joshua Tree spätestens U2 vorgehalten wurde, der... ist auch in dem Film sehr spürbar und aber
bei Kubrick hat ja die Sondergenehmigung bekommen, ne? Also die Familie, die durften ihn ja in England ja auch auf seinem Anwesen begraben, was nach britischem Recht ja auch nicht erlaubt ist.
Ja, das war natürlich einige Jahre später, aber also auch tatsächlich eine Besonderheit. Bei Kubrick hat man ja auch nicht angenommen, dass er etwa der war wahrscheinlich auch gar nicht religiös, ne? Und hat aber wollte unbedingt auf seinem Grundstück begraben werden. Von Elvis war wahrscheinlich gar keine Verfügung dieser Art bekannt. Ja. Naja, jedenfalls gibt es Momente in dem Film. Man kann sagen, dieser Film ist eigentlich das Vorbild für so viele, viele Dokumentationen, die später gemacht wurden, die von Pilgerreisen handeln. Also es gibt viele, die vor allem über Landfahrten durch die Südstaaten naturgemäß in Sun Studios, Muscle Shoals und so weiter. Elvis Costello hat einige Jahre später eine ähnliche Reise gemacht.
Und aber ich habe die Vermarktungsstrategie nicht verstanden. Mhm. Also es ging ja anscheinend darum, schon gerade mal ein Jahr nach dem Welterfolg Joshua Tree ein Album hinterher zu schießen. Mhm. Vielleicht gab es nicht genug Studiomaterial, deswegen gibt es nur 6 bis 7 oder 8 richtige Stücke. Das hat man dann gepaart mit so Mega-Hits wie I Still Haven't Found oder Pride oder so. Also ich habe damals schon gedacht, das sieht ein bisschen wie so ein Cash-In aus. Mhm. Ne? Es ist ja auch kein Wunder, dass sie danach die Pause gemacht haben von 3 Jahren.
Ne? Ja, sie wollten natürlich auch all diese Songs, die Hits waren und die sie zu Recht auch für die Besten hielten, die wollten sie natürlich auch im Konzert vorführen. Und dann haben sie gedacht, üblicherweise würde man eine Live-Platte machen, um die Konzerte zu dokumentieren mit den größten Songs, die sie bisher geschrieben haben und den erfolgreichsten. Und dann haben sie gedacht, aber wir möchten doch auch diese Pilgerreise machen, eine Dokumentation und mal zeigen, wie das da ist in Amerika und wir möchten unsere Vorbilder feiern. Und so kam es wahrscheinlich zu dem Hybrid. Und einige neue Songs hatten sie schon geschrieben, die auch mit diesem Motiv des Amerikaner zusammenhängen, die sie dann, wie Desire zum Beispiel, die sie dann da eingebracht haben. Ne? Mhm. Und am Ende war das alles ein bisschen zu viel. Hätten sie die eine Platte in Amerikaner gemacht, wäre das wahrscheinlich auch kein so großer Erfolg geworden, aber wäre eine beachtliche Platte gewesen. Hätten sie eine Live-Platte gemacht, hätte man es wahrscheinlich kaum beachtet, weil die Songs ja schon auf Joshua Tree vorhanden waren. Und die wollten aber in den ganz großen Wurf den Film ins Kino bringen, als größte Band der Welt sozusagen.
Naja, und, ich sage nur, das ist ein Song, Charles Manson stole from the Beatles. Ja. Also, die haben ja wirklich auch, versucht, die amerikanische Geschichte, wie man sagt ja immer so schön, das ist ja auch so eine schöne Phrase geworden, der Hippie-Traum endete Ende der 60ern mit Elton John und mit Charles Manson. Ja. Da haben sie sich auch nochmal historisch zugeäußert. Ne?
Ja, gleich am Anfang wird Helter Skelter gespielt, was auch einigermaßen merkwürdig ist, aber sie wollen den ganz großen Bogen schlagen, sozusagen schon angefangen bei der Zerstörung des Hippie-Traums und des amerikanischen Traums bis hin zu den Blues- und Gospel-Wurzeln. Also eine große Prätention in dem Film.
Ja, vielleicht kannst du mir das mal erklären. Also kann ich irgendwie englische Grammatik nicht so richtig, wir haben die einen Fehler gemacht. Die haben doch irgendwie so einen Auftritt gemacht, in dem Bonus ja auch nochmal als Graffiti-Sprayer probiert hat. Und er hatte doch den Spruch, an so einer Autobahnbrüstung war das, glaube ich, geschrieben, Rock'n'Roll, stop the traffic. Ja. Also entweder muss das heißen, stops the traffic, oder ich habe da irgendwas verstanden, oder es geht irgendwie, oder das sind zwei verschiedene Aussprüche, rock and roll und danach dann stop the traffic, aber das habe ich nie verstanden, das ist doch falsches Englisch, oder nicht?
Ja, oder Slang, vielleicht glaubten sie, die hätten sich dem schwarzen Slang genähert, oder die Überschrift rock and roll und dann der Aufruf, stop the traffic.
Ja, ja, kann also, auch sein.
Das ist ja auch ein gewisser Spontanismus bei solchen Graffiti. Ne?
Ja, gut, machen wir mal weiter mit dem nächsten Film, den Arne Wielander vorstellt, mit Musik von Howard Shore, die wir eben einspielen. Das war The Dead Ringers, der auf deutschen simplifizierenden Titel bekommen hat, Die Unzertrennlichen von David Cronenberg. Arne, ich hatte ja, also ich kannte bis dahin, wenn es so um die Darstellung von eineiigen Zwillingen geht, die durch denselben Schauspieler dargestellt werden sollen. Der Film ist ja von 88, wir behandeln ja das Kino 88, kannte ich zuvor eigentlich nur der Doppelgänger von 1984. Ja. Da haben die das Problem immer so gelöst, dass die einen Statisten genommen haben, den man dann nur von hinten gesehen hat, der dann natürlich nicht parallel wie Didi Hallervorden reden konnte, sondern immer nur so ganz stumm mit dem Kopf genickt hat, während der echte Dieter Hallervorden links im Bild was gesagt hat. Ja. Das Problem haben sie doch hier ganz angenehm gelöst. Also Cronenberg macht jetzt nicht so ein Show-off, dass er mit so Splitscreens am Laufenden demonstrieren will, dass es 1988 schon möglich gewesen ist, denselben Schauspieler zu duplizieren, ohne dass man irgendwie eine Schnittleiste sieht. Also er macht da nicht so ein Porn raus, dass man am laufenden Band die beiden nebeneinander sieht. Das beschränkt sich, glaube ich, auf 3-4 Szenen. Ansonsten zeigt er immer nur Schuss und Gegenschuss. Aber vielleicht kannst du uns noch was zu dem Inhalt erzählen.
Ja, der Doppelgänger ist natürlich der subtilere Film und noch dazu der amüsantere. Ja, Dead Ringers ist einer der am wenigsten bekannten Filme von Cronenberg, sozusagen ein Stiefkind im Schaffen von Cronenberg, obwohl es ein verhältnismäßig gut, großzügig budgetierter Film war, eigentlich ein Film des Mainstream-Kinos, eben auch deshalb, weil Jeremy Irons besetzt wurde, der damals schon einigermaßen berühmt war, englischer Schauspiel, Charakterdarsteller. Auch eine ungewöhnliche Wahl für Cronenberg. Der spielt die beiden Zwillinge, berühmte Mediziner, beide sind Virtuosen, eineiige Zwillinge, und der eine ist ein Womanizer, ein extrovertierter, eitler Mediziner, der andere ist ein introvertierter Forscher. Ich glaube, das ist derjenige, der immer die Brille trägt, zum Zeichen des Intellektuellen und seiner Forschertätigkeit.
Ja, und für uns, damit wir die besser voneinander abgrenzen können.
Ja, das auch, natürlich. Also das Zeichen ist die äußere Brille, die Haare tragen sie etwas anders, und der eine trägt immer schicke Designeranzüge und der andere so eher Freizeitkleidung oder Korthosen. Also da ist schon angelegt der Antagonismus zwischen dem Praktiker und dem, der in die Welt hinausgeht, und dem, der immer im Kämmerlein forscht und introvertiert und aber auch Schwierigkeiten hat, nämlich mit den Medikamenten und den Drogen, die natürlich bei Ärzten zum Beruf gehören, und mit Alkohol. Und der Zwilling verfällt immer mehr den Medikamenten und zieht sich vollkommen zurück. Es kommt dann eine Liebesbeziehung dazu. Geneviève Bugeaud spielt eine Frau, die sich mit beiden einlässt, ohne das überhaupt zu wissen. Also sie lernt natürlich den lebenslustigen Bruder kennen und der macht den Vorschlag, dass doch der andere, der Kontaktschwierigkeiten hat und keine Frau in seinem Leben, dass er doch auch mit der Bugeaud anbandeln könne. Und das macht
er. Aber so machen die das ja schon seit immer. Das ist ja das gemeine System, das diese beiden Zwillinge haben. Das ist ja so deren Lebensmotto gewesen. Ich finde halt, weißt du, bei Cronenberg, da sagt man ja immer Body Horror. Ne? Dieser Film wird auch als Body Horror gelistet. Der ist ja im Grunde nicht wirklich Body Horror, weil bis auf wenige Ausnahmen eigentlich relativ die Körper ja wenig transformiert werden. Ne? Ich glaube, was bei Cronenberg eine große Rolle spielt, ist halt, Irons sagt ja in dem Film, es geht ihm um einen Begriff einer inneren Schönheit, um perfekte Nieren. Es geht also, sie spielen ja Gynäkologen, also sie sind also sozusagen auch, sozusagen in den Körpern anderer Menschen damit auch unterwegs, bis hin auch tatsächlich zur Vergewaltigung. Ne? Man muss ja auch überlegen, man sieht ja so eine Frau dort auf einem gynäkologischen Stuhl und ohne weitere Assistentin im Raum macht er seine Versuche an ihr. Und Cronenberg hat ja schon immer sich sehr fasziniert für Medizin und den Missbrauch und der Schönheit von Dingen, die wir nicht als schön betrachten, wie halt Organen, ne? Das heißt perfekte Nieren. Aber dann hat er auch diesen Aspekt, dass er Medizin irgendwie verdammt. Ne? Also einer der beiden, ich glaube, der Beverly, also der drogenabhängige Bruder, spricht ja auch einmal von psychoanalytischem Scheißkram und so weiter. Und es geht ja auch darum, das hat ja Cronenberg später auch gemacht mit dem Method-Film hier, als Viggo Mortensen Freud gespielt hat. Der hat Psychoanalyse ja auch nochmal auseinandergenommen. Also ich glaube, ne, dass dieser Film im Grunde genommen von Schizophrenie handeln soll und dass man tatsächlich die beiden Irons-Figuren als eine Figur wahrnehmen soll und nicht als zwei, sondern als einen, für den sich die Wahrnehmung total verschoben hat. Aber das betrifft ja auch den gesamten Medizinerstand. Du siehst ja diese Ärzte, wie sie operieren mit ihren Talaren, wie so Satanistenpriester. Also so kleidet sich doch kein Arzt, wie die sich anziehen. Oder?
Das ist eigentlich ein Film, Rosemary's Baby mit Zwillingen sozusagen. Body Horror ist es insofern, als es natürlich ein Film ist über den körperlichen Verfall. Ne? Also die beide bleiben sozusagen eins, bleiben zusammen und gehen gemeinsam unter. Ne? Also so wie sie gemeinsam Hedonisten waren und sich Frauen geteilt haben, so gehen sie am Ende gemeinsam unter. Aber es ist wahr, die Mediziner werden als Sekte gezeigt, das ist ein extrem kalt inszenierter Film, wie alle Filme Cronenbergs zu der Zeit und mit dem Höhepunkt von Crash einige Jahre später, ist extrem stilisiert, spielt fast nur in Innenräumen.
Ja, das stimmt natürlich, Dead Ringer ist wirklich klinisch, diese Vorstufe zu Crash. Und das war natürlich ein Film, der total anders gewesen ist im Vergleich zu diesen 80er Jahren. Selbst die Dead Ringers, die als Body Horror bezeichnet werden, sind ja, wie gesagt, nicht wirklich Body Horror. Wenn man das mal vergleicht mit diesem Welterfolg, den er mit The Fly hatte 2 Jahre vorher, der hat ihm wahrscheinlich auch ein bisschen Mut gegeben, was anderes zu probieren. Ne? Oscar-Nominierung für Jeff Goldblum, ein großer Box-Office-Hit. Insofern ist die Unzertrennlich natürlich sein erster, eigentlich atypischer Film nach Fly, Dead Zone, Videodrome und so weiter.
Aber es ist dennoch natürlich sein Thema, nämlich die Körper. Die Zwillinge sind der Gynäkologen und sind dem Fach vollkommen verfallen, dieser Wissenschaft, besonders der Schwächere und später dann so schwer Abhängige und dem Untergang geweihte Bruder, der auch davon besessen ist, ein gynäkologisches Instrument, ein Besteck zu erfinden. Vielmehr hat er schon erfunden, der will es unbedingt anwenden. Und das ist der typische, der Cronenberg-Horror.
Ja, weil das halt auch so aussieht wie so ein Gerät aus Existenz halt, ne? Wie so ein organisches Gerät fast schon, wie so ein Alien-Gerät, ne? Dieses chirurgische Ding.
Und man hat eben keine Vorstellung über die Verwendung, aber man stellt sich ja Schreckliches vor.
Ja.
Existenz kam ja einige Jahre später und das ist richtig. Da gibt es all diese Merkwürdigkeiten, die ausgeführt sind und über deren Verwendung man eigentlich auch von deren Verwendung man keine Vorstellung hat. Und dass das nicht genau gesagt wird, das taugt dazu etwa eine besondere Operation vorzunehmen oder etwas zu erleichtern oder eine Geburt möglich zu machen, eine Problemgeburt oder dergleichen. Und man stellt sich da Furchtbares vor, denn hier handelt es sich ja immerhin um Ärzte, die sozusagen ihren Eid, ihren hippokratischen Eid und auch sonst jedes Vertrauensverhältnis zerstören, wenn die Frauen davon wüssten.
Mhm. Gut, also halten wir mal fest. Also ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, Dead Ringers, und war doch einigermaßen begeistert, weil ich zwar wusste, dass es kein Film ist, in dem viel Blut fließt, aber doch zumindest einer ist, in dem es um psychische Folter geht. Und bin eigentlich auch ganz froh, dass ich den gesehen habe. Wir machen mal weiter mit dem Film, den ich ausgesucht habe. Leichten Themenwechsel. Fangen wir mal an mit der Musik. Ja, das war aus Midnight Run von Martin Brest. Das war der Film, den er nach Beverly Hills Cop gedreht hat. Auch wieder eine Komödie, wenn auch hier eine Buddy-Komödie. Die Sache, die mir am deutlichsten klar geworden ist, warum dieser Film, den einige als Kultfilm bezeichnen, obwohl er das nicht ist, der Film war sogar ein großer Box-Office-Erfolg. Ne? Also er hat über 100 Millionen Dollar eingespielt. Er ging vielleicht in dem Jahr gegenüber so Big Playern wie Roger Rabbit oder Die Hard ein bisschen unter, aber war ein Erfolg. Und ich glaube, dass ein Grund für diesen Erfolg darin liegt, dass er etwas macht, was ganz wenigen Komödien gelingt oder auch von ganz wenigen Komödien probiert wird, nämlich alles spielen straight. Keiner lacht. Es gibt sozusagen am laufenden Band lustige Dialoge, aber sie werden ernst erzählt und sie behandeln im Grunde genommen auch sehr ernste Themen. Und das ist eine sehr große Kunst, dass keiner in die Kamera zwinkert und versucht, einen Witz zu suggerieren, sondern dass die Kraft des Drehbuchs allein so stark ist, dass es reicht, dass jeder mit bierernster Miene spricht, aber das gesprochene Wort einen sofort zum Lachen bringt. Es gibt ja auch verschiedene Running Gags, die sich durchziehen. Ne? Also die Running Gags zwischen Cop und Criminal, sei es jetzt irgendwie, dass De Niro den Pass geklaut hat von Jeffet Cotto oder dass er jetzt zum Beispiel seine Sonnenbrille gestohlen hat. Das wird alles nach und nach so portioniert und bleibt jedes Mal lustig. Der ganze Film wechselt schnell über in diese private Ebene, weil sich der Kopfgeldjäger De Niro, davor Polizist gewesen ist, und der Wirtschaftskriminelle oder der Kleinwirtschaftskriminelle Charles Grodin dann auf eine private Ebene auch kennenlernen und sich austauschen, und irgendwann wird klar, dass dieser Film halt, also dass einen gar nicht mehr wirklich interessiert, was exakt Grodin verbrochen hat, sondern dass eigentlich dieser Film mehr oder weniger nur von De Niro handelt. Die Biografie des Straftäters Grodin will man gar nicht unbedingt wissen. Und es gibt so Momente, in denen sie sich sehr nahe kommen, ne? Indem man auf so eine sehr intime Ebene geht, du hast mich belogen, und Grodin setzt ja auch fast so einen väterlichen, zärtlichen Blick eigentlich, auf den er De Niro schenkt. Der wird dann immer mehr eigentlich zu seinem Ziehsohn. Und was ich am auffallendsten fand, war, dass als die beiden sich verabschieden am Ende, also als De Niro Charles Grodin freilässt, dreht er sich ja nochmal zu ihm um und dann ist Grodin auf einmal weg. Und das berührt so eine metaphysische Ebene, die eigentlich darstellt, dass Grodin in erster Linie auch ein Schutzengel ist. Er ist tatsächlich einer, der De Niro auf den richtigen Weg gebracht hat, sich zu vertragen auch mit seiner Familie und ihm eigentlich an die Hand genommen hat. Das ist sozusagen ein geistiges Wesen, dieser Grodin, was er gemacht hat. Und wie du auch schon zu mir im Gespräch gesagt hast, weil ich ja mal gesagt habe, der einzige Moment, in dem De Niro nicht gut spielt, das ist, als er mit seiner Familie konfrontiert wird. Ne? Also als er die Tochter wieder sieht nach 9 Jahren und seine Frau, die ihn für nichts nutzt, hält und so weiter. Ich finde, dass De Niro das nicht so gut macht. Und du hast auch gesagt, die Familie hätte es vielleicht gar nicht gebraucht. Vielleicht haben sie die nur deshalb gezeigt, damit der Zuschauer auch wirklich glaubt, dass De Niro sich diese Biografie nicht ausgedacht hat.
Ja, also dieses Familienmotiv zieht sich natürlich durch den Film. Es gelingt Charles Grodin, der übrigens ja eigentlich kein Krimineller ist, sondern Buchhalter, der für einen Mafioso, wie er dann zu spät gemerkt hat, eigentlich Geld gewaschen hat oder Geld beiseite geschafft hat. Und der dann 14 Millionen Dollar unterschlagen hat und die angeblich zum großen Teil karitativen Organisationen oder Waisenhäusern geschenkt hat. Das ist zwar sehr unglaubwürdig, aber Charles Grodin ist sehr glaubwürdig als ein pedantischer Buchhalter, der insofern auch pedantisch ist, als er De Niro immer vorhält, dass er raucht, dass er sich ungesund ernährt, dass er schludrig und schlampert ist, dass sein Lebenswandel fragwürdig ist. De Niro träumt davon, einen Coffeeshop zu eröffnen. Da sagt er ihm gleich, ja, aber Sie wissen schon, dass Coffeeshops heute ganz schlecht gehen. Ein ganz übles Geschäft für den Fall, dass Robert De Niro die 100.000 Euro überhaupt, Walsh heißt er in dem Film, die 100.000, nicht Euro, sondern 100.000 Dollar bekommt, die ihm dafür versprochen wurden, dass er Grodin von New York, nicht New York, Chicago, oder?
Also zumindest Ost- bis Westküste.
Das weiß ich gar nicht. Ja, ja, von der Westküste nach Los Angeles befördert, wo Grodin für ein vergleichsweise geringeres Vergehen, glaube ich, vor Gericht stehen soll, während das FBI und Jaffet Cotto in der Rolle des FBI-Mannes Alonso.
Alfonso Mosley.
Ich dachte, ne, Alonso.
Achso, Alonso.
Ja. Alonso. Kann auch sagen,
ja.
Alfonso.
Ja, ja, weiß ich nicht genau.
Also, das FBI hat ein gutes Interesse daran, Grodin zu verhaften und vor Gericht zu bringen im Fall eben dieses großen, dieses Mafia-Bosses. Hinter dem sie schon ganz lange hinterher sind. Und Grodin wäre also der Kronzeuge. Und Grodin fürchtet, sobald er ins Gefängnis kommt, wird er umgebracht von den Schergen. Zu
Recht.
Ja, meine, des Mafiosi.
Du hast
des
ja auch,
Mafiosos.
Ja, du hast ja, weil, bevor ich das vergesse, das haben wir nur im Gespräch gesagt, und das stimmt auch, der Punkt ist dir aufgefallen, dass der zweite Film des Jahres 88 ist, der eine Reise von Ost nach West bezeichnet, die eigentlich zunächst mit dem Flugzeug getätigt werden soll, aber dann aufgrund einer Flugangst oder in dem Fall von Grodin vermeintlicher Flugangst nicht angetreten werden kann, nämlich mit Rain Man, in dem wir in der ersten 88er Folge gesprochen haben. Auch da kann ja der Rain Man nicht das Flugzeug besteigen. Hier lässt sich ja De Niro zu dem grandiosen Satz hinreisen, er leidet nicht allein bald nur noch an Flugangst, sondern auch an Faustophobie. Das ist natürlich ein blödes Wortspiel, aber ich fand es unfassbar komisch.
Nur im Deutschen wahrscheinlich.
Im Deutschen, ja, das ist natürlich die deutsche Version, ich weiß gar nicht. Oder vielleicht haben die auch Fistophobia daraus gemacht.
Ja,
das Lustige ist ja, dass er wirkt wie ein Film, der nicht hoch budgetiert ist, aber er ist doch sehr aufwendig gemacht, was man auch an so Produktionsnotizen merkt, wie, dass man für eine Szene nicht nur an zwei verschiedenen Orten, sondern auch an zwei verschiedenen weit entfernten Kontinenten gedreht hat. Es gibt ja die Szene, in der De Niro im Wasser landet und von Grodin gerettet werden muss. Und als sie auf den Klippen stehen, haben die das in Arizona gedreht. Als De Niro aus dem Wasser befreit werden muss, ging es nach Neuseeland, weil dort das Wasser wärmer war. Also es ist fast schon so ein Star-Faktor, damit er das Wasser gehen und gerettet werden kann. Aber da sieht man mal, welchen Produktionsaufwand die für diesen Buddy-Movie noch gemacht haben.
Ja, und ich erinnere mich daran, dass Charles Grodin in den Tagebuchnotizen zu diesem Film, später veröffentlicht in einer amerikanischen Zeitschrift, weiß nicht mehr in welchem, New Yorker, und das wurde in Deutschland Transatlantik nachgedruckt, Ende der 80er Jahre, dass er sich darüber beklagt, dass er gerade in diesen Stromschnellen für diese im Film verhältnismäßig kurze Szene von 5 oder 7 Minuten, dass er immer wieder in das Wasser springen musste, dass er immer wieder in den Fluten schwimmen musste, und also ein reißendes Gewässer, und dass ihm dann natürlich sehr, sehr kalt wurde, und dann musste er immer wieder rausgehen, dann musste er wieder reinspringen, und später kommt dann noch ein Hubschrauber und er rettet dann schließlich De Niro aus den Fluten. Das ist ein der Moment, in dem er De Niro das Versprechen abnimmt, dass De Niro ihn laufen lässt, und das Versprechen nimmt De Niro natürlich zurück, indem er dann sagt, naja, aber du hast mich doch auch belogen, nämlich mit dem Fliegen. Tatsächlich hat Grodin gar keine Flugangst, sondern er hat das gespielt, diesen Anfall.
Der kann sogar einen Doppeldecker selber.
Ja.
Doppeldecker,
genau,
selber.
Und am Ende sitzt er dann im Doppeldecker, hat aber gar keinen Flugschein. Also das gehört zu den wenigen Slapstick-Szenen, die auch anderen großen Actionfilmen geschuldet sind, die bei die auch Roadmovies sind und bei denen ein entweder befreundetes Paar oder ein Paar von Antagonisten, das zusammengekettet ist, durch amerikanische Landschaften flüchtet oder auf der Jagd nach jemandem ist. Hier ist die Pointe natürlich, dass der Kopfgeldjäger selbst gejagt wird von einem anderen Kopfgeldjäger, von dem Mafiosi und schließlich eben auch von dem FBI. Und das wirft Komik ab, weniger die das Erwartungsgemäße, dass da noch ein anderer Kopfgeldjäger ist oder zwei Schergen des Mafia-Bosses, sondern es ist vor allem der Trupp des FBI mit diesem Alonso, der auch noch hinter ihm her ist. Und daraus entstehen Running Gags und eine ungeheure lakonische Komik, weil dieser FBI-Mann sehr genervt ist von De Niro, der ihn ein ums andere Mal narrt und auch seinen Namen gestohlen hat. Er hat seinen Ausweis gestohlen.
Foto draufgeklebt, der alte Trick.
Mit seiner Identität.
Jeffrey Cotto hat zum Beispiel auch erzählt, dass ihm die Dreharbeiten überhaupt keinen Spaß gemacht hätten, weil, und die Begründung fand ich ganz kurios, weil Martin Brest, der Regisseur, immer dünner geworden sei. Das muss ihm irgendwie Angst gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob sowas in die Rollen mit reinfließt. Also er hatte auch keine Lust, mit De Niro zu drehen, Jeffrey Cotto. Aber er liefert halt auch eine dieser plain-talking und sehr ernst guckenden Darstellungen ab, die einer totalen Lustigkeit münden. Das muss man erstmal können. Also das ist wirklich, ich verstehe gar nicht, wie die alle das so hingekriegt haben. So bierernst Sachen. Also da lacht sich ja auch niemand an in dem Film. Keiner macht auch, es gibt zwar Provokationen und so weiter, aber es gibt nie den bewussten Versuch eines Witzes.
Ja, Jaffet Cotto ist ja der Schurke aus Der Mann mit dem goldenen Colt.
Nein, aus Leben und Sterben lassen. Der Colt war ja Christopher Lee. Ne? Also damit wurde er bekannt. Er war voll Theaterschauspieler in London. Ich glaube, er ist so ein nigerianischer Einwanderer. Ich weiß nicht genau, aber Leben und Sterben lassen war seine erste Rolle. Noch beliebter wurde er dann als, Mensch, war das Brett oder Parker in Alien? Also einer von den beiden, Harry Dean Stanton, oder er spielt Brett und der andere Parker. Ne? Also als Mechaniker, als sozusagen Bodentruppe dieser Wissenschaftler. 79 war das. Das waren seine drei größten Rollen. Ne? Also Midnight Run wahrscheinlich nur die drittgrößte Rolle. Gestorben ist er, glaube ich, letztes Jahr erst, Jeffrey Cotto. Ja.
Na, ist ein sehr, sehr gut besetzter Film und Martin Brest hatte dann später Pech mit dem Film mit Brad Pitt und Anthony Hopkins. Ich habe den Titel schon vergessen.
Naja, ja, hier.
Der personifizierte Tod
Hopkins. Meet Joe Black hat er gemacht, ne? Und, na gut, er hatte natürlich mit Pacino nochmal hier gemacht, Der Duft der Frau, ne? Der Pacino seinen ersten Oscar
gebracht. Ja, aber das war, glaube ich, vor.
92 war
Meet
das.
Joe Black.
Black war, glaube ich, 98. Oder so.
Meet Joe Black war dann Fiasko und hat Best Karriere. Möglicherweise war auch schon krank, wenn er so dünn wurde.
War halt keine Komödie. Also, er lebt ja noch, ne? Er geht jetzt irgendwie auf die 80 zu, glaube ich. Aber naja, halten wir mal bei Midnight Run mal fest. Also, es war für uns beide nochmal eine Offenbarung, den zu sehen. Ein Film, der in den Kanon des Kinojahres 1988 absolut reinpasst. Ich sage ja immer, einer meiner Lieblingsregisseure ist John Carpenter. Einer, von dem du nicht lassen kannst, ist Robert Redford. Und mit dem machen wir weiter und dem Milagro Beanfield War und dieser Musik. Ja, jetzt kannst du sicherlich irgendwas über die Bohnen erzählen, ne?
Ja, die Bohnen spielen insofern eine Rolle, als die titelgebende kleine Stadt an der Grenze zu Mexiko, Milagro, eine Bohnenstadt ist. Also ein Westerndorf eigentlich, das im Wesentlichen, also das zum Teil von Mexikanern bevölkert ist, zum Teil von zugezogenen Gringos, Journalisten, Wissenschaftler, also eigentlich Intellektuelle wie Robert Redford selbst, der hier keine Rolle spielt, sondern der die Rolle, die er eigentlich spielen müsste, nämlich des engagierten, wenn auch desillusionierten Journalisten, diese Rolle hat der John Hurt übertragen, berühmter Nebendarsteller, der auch später noch in Die Akte mit Julia Roberts spielt und der auch ein Detektiv, einen korrupten Detektiv oder Polizisten in
John Hurt spielt bei ihm eine Hauptrolle, bei Redford.
Ja, das ist eine komische größere. Das, ja. Das passt. Eine der, ja. Ja. Nee, aber er ist das alter Ego. Also er ist der intellektuelle Journalist, der sich in dieses Kaff zurückgezogen hat, um die Dorfzeitung herauszugehen und der sich dann für die Mexikaner, die da machtlos sind gegen die Staatsmacht, der sie vertritt. Also es gibt dann noch einen Anwalt, der sich auch für sie verwendet. Es geht um folgenden Fall. Ein Konsortium ich glaube Los Angeles, will dort investieren in diesem kleinen Dorf. Und die reichen Bewohner des Dorfes haben den Grundbesitzern verboten, Wasser abzuzweigen für ihre Felder. Und dieses Konsortium will dann ein riesiges Resort bauen, ich glaube eine Hotelanlage oder Wohnungsanlage. Und dafür müssen sie natürlich Grundbesitz erwerben und sie zweigen alles Wasser ab. Und ein kleiner Bauer tritt einmal gegen eine verrostete Schranke an einem Wasserzubringer und daraufhin sprudelt das Wasser und es bewässert sein verdorrtes Feld, auf dem er Bohnen anbaut. Das spricht sich natürlich sofort rum im Dorf. Der ist ein Rebell. Der hat jetzt einfach Wasser abgezweigt. So, daraufhin wird dann der Bürgermeister auf den Plan gerufen, der natürlich selbst korrupt ist und diesen Deal nicht verhindern wollte. Es wird der örtliche Polizist auf den Plan gerufen, gespielt von Ruben Blades oder Ruben Blades, der auch als Musiker bekannt ist. Und dann kommt es zu dem Kräftemessen zwischen den eigentlich machtlosen, aber ehrbaren und redlichen Einwohnern und den zugezogenen. Christopher Walken übrigens als schurkischer Polizist, der von außen kommt und alles versucht.
Wie kann man sich denn den Robert Redford des Jahres 1988, wie muss man sich den vorstellen? Also welche politischen Ambitionen hatte er? Wieso verfilmt er so einen Stoff? Was hat er vorher gemacht? Also das ist ja auch ein Film, der untergegangen ist. Ne? Wenn man an Redford-Filme denkt oder von denen spricht, taucht dieser Film eigentlich so gut wie nie vor. Ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, was er nach, ne, es war ja irgendwie vor Havanna und nach Jenseits von Afrika. Wie war der Redford des Jahres 1988? Wieso macht er so einen Stoff? Hatte das eine Literaturvorlage?
Ja, es gibt einen Roman, der hier adaptiert wurde. Kein berühmter Roman. Nö, das war ihm ein Anliegen. Er hatte ja schon... Er hat seit den 60er Jahren in Utah in den Bergen eine Holzhütte gebaut und schwärmte immer von der Berglandschaft, hat das Sundance Festival dann dort gegründet in Utah. Und zu der Zeit, oder er ist eigentlich ein Umweltschützer und ein Naturschwärmer geblieben. Das war schon immer. Und das war ihm also ein Anliegen, hier darauf zu verweisen, dass Großgrundbesitzer oder amerikanische Konzerne kleine Dörfer und die Landschaft sich zu eigen machen.
Spielt er auch in den 80ern, der Film? Oder spielt er vorher?
Ja, er spielt in den 80er Jahren. Und es gibt eine... sozusagen ein Mehrwert oder etwas, das hinausweist über diese soziale Problematik. Und das ist sozusagen das Magische. Also man sieht hier einen veritablen Geist, der nur von einem greisen Einwohner des Ortes gesehen wird und der also sozusagen unsichtbar bleibt. Und das ist ein alter Bandoneon- oder Akkordeonspieler und der läuft da über die Hügel und ermuntert diesen Mann, der dort immer schon gewohnt hat, rückständig in seiner Hütte, der weiß nicht mal, was ein Telefon ist, hier widerständig zu werden und sich mit einer Pistole zu bewaffnen. Und es ist also ein Ort, an dem Wunder geschehen und an dem schließlich die Bewohner unterstützt werden durch den Geist des Ortes, Genius Loci und etwas Magischem, das diesen Ort beschützt. Deshalb wird Christopher Walken am Ende auch in Schach gehalten und wird daran gehindert, diesen aufständischen Rebellen, der in die Wälder geflüchtet ist, zu verhaften. Das ist eben das Wunderbare des Films, das Gute siegt, ne? Schöne mexikanische Frauen und John Hurt als Journalist. So, die obsiegen schließlich über die garstige Macht des Kartells und der Geschäftsleute, die auch entsprechend schmierig gezeigt werden. Also es ist ein ganz und gar idealistischer, auch konventionell inszenierter Film an den Originalschauplätzen. Man sieht ein paar Holzhütten und die Felder. Und Redford schwelgt wie in manchen seiner Filme dann später auch im Pferdeflüsterer und aus der Mitte entspringt ein Fluss in der Natur, die er da zeigt. Und man denkt also, damals war der Film schon aus der Zeit gefallen. Wenn man ihn heute sieht, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass so ein Film mit Studiogeld gedreht wurde, aber es war eben Robert Redford. Ich glaube, es ist überhaupt erst sein zweiter Film.
Ja, ich frage mich bei ihm immer, nach welchen Kriterien er entscheidet, selber mitzuspielen oder nicht. Also es ist ja nicht unüblich gewesen. Also beim Flussfilm hat er ja auch mitgemacht, ne? Und den hat er nicht selber gedreht, aber sein letzter großer Versuch, auch zumindest nominiert zu werden, war ja der, als er mit dem Boot kentert, ne? Also er stellt sich auch der Natur, aber kann man sagen, dass die Filme, die ihm besonders wichtig sind, dass er sich da selber nicht einbringen will, weil er sich darauf konzentrieren möchte, die Regie zu machen?
Also das war wohl am Anfang so. Also bei der ganz normalen Familie, Ordinary People, hat er gedacht, nein, wenn er Regie führt, dann will er nicht als Schauspieler die anderen Schauspieler überschatten und wollte ganz und gar eigentlich zurücktreten und nur Regisseur sein. Das ist ihm ja auch gelungen, hat den Oscar gewonnen. Außerdem hat er mit Donald Sutherland einen der größten Schauspieler engagiert und das war sicher auch keine Rolle für ihn. Und ich glaube, bei Milagro dachte er auch, dass er den Film dann zu sehr prägen würde. Deshalb hat er John Hurt genommen, der ja nicht sehr berühmt war. Und er wollte sozusagen nicht seine Starkraft da einbringen, sondern nur als Regisseur. Vor allem wollte er das Augenmerk natürlich auf die mexikanischen Schauspieler lenken.
Gut, und machen wir mal.
Ja, also so viel zum Milagro. Ein Film, der damals wenig Aufsehen erregte, von der Kritik, sagen wir, mild aufgenommen wurde. Man war geradezu gerührt davon, dass Redford einen solchen, heute würde man sagen, Independent-Film, ne? Damals war es ein Studiofilm mit verhältnismäßig kleinem Budget und sympathischem Anliegen und der lief in den Filmkunsttheatern und Robert Redfords Strahlkraft hat dem Film wohl auch kaum geholfen.
Okay.
Aber jetzt kommen wir zu dem gewaltigsten Erfolg.
Einem der gewaltigsten. Vorher Mucke und dann fangen wir an. So. Ja, das war aus Die Hard, stirb langsam von John McTiernan mit Bruce Willis. Ne? Also Die Hard hat einen ganz neuen Actionhelden etabliert, Bruce Willis als John McClane, ein Polizist. Viele haben an Bruce Willis nicht geglaubt, weil er vor allem als Komödien-Serien-Schauspieler bekannt war, Bulle und Schnüffler, und gedacht hat, was soll denn dieser Mann als Actionheld? Und er war tatsächlich ein komplett neuer Actionheld. Er war nicht mehr so wie Schwarzenegger und Stallone, die Muskelpakete, die jeden besiegen, sondern er war viel verletzlicher. In der meisten Zeit des Films läuft er auch barfuß durch ein Gebäude und ist allein deshalb schon leichter zu verletzen. Und er tut sich ansonsten auch sehr, sehr schwer mit den Terroristen, gegen die er kämpfen muss. Dieser Film, John McClane hat also sozusagen, und diese Rolle des John McClane hat, war in gewisser Weise eine Vorstufe von verletzlichen Actionhelden wie Nicolas Cage, die in den 90ern gemacht hat, als sozusagen die, die Granaten Schwarzenegger und Stallone gar nichts mehr zu sagen hatten in Wirklichkeit. Aber es gibt einen anderen Punkt, der hier stark zur Debatte steht und den man unbedingt besprechen sollte. Es wird im Internet noch immer stark darüber gestritten, ob Stirb langsam ein Weihnachtsfilm sei oder nicht. Für mich ist diese Frage ganz einfach zu beantworten. Allein die Tatsache, dass er zu Weihnachten spielt, heißt doch noch lange nicht, dass es ein Weihnachtsfilm ist. Er führt in vielen Weihnachtsrankings, in vielen Rankings der Weihnachtsfilme immer den Spitzenplatz an. Das ist totaler Quatsch. Entscheidend für die Definition eines Weihnachtsfilms ist einzig allein, ob die Tatsache, dass er zu Weihnachten spielt, eine elementare Handlungs-, ob es ein Handlungselement darstellt, das entscheidend ist für den Film. Also dieser Film könnte aber auch im Hochsommer spielen in diesem Gebäude und er würde zu den gleichen Ergebnissen kommen. Deshalb ist es kein Weihnachtsfilm. Das ist, klingt jetzt meinetwegen nur wie eine blöde Randnotiz, aber es ist ihm einfach wichtig, das mal zu erzählen, weil in irgendwelchen Top-Ten-Listen immer wieder davon gesprochen wird, Die Hard sei ein Weihnachtsfilm. Es spielt keine Rolle, ob er zu Weihnachten spielt.
Fährt Bruce Willis nicht heim zu Weihnachten?
Ja, aber dann würde man halt ein Drehbuch einfach machen, dass er halt, keine Ahnung, nach Dienstschloss nach Hause fliegt oder irgendwie zu Beginn der Sommerferien. Also Weihnachten, also Schnee gibt es in Los Angeles ja sowieso nicht. Mhm. Und es spielt überhaupt keine Rolle, dass Weihnachten ist für diesen Film. Das hat für keinen einzigen Handlungszweig spielt es in gewisser Weise irgendeine Rolle. So, das wollte ich aber nur mal kurz nebenbei
erwähnen. Ja, das ist sozusagen der Auslöser, ne, des Movens, des Films.
Ja, aber da kannst du
womit irgendein die Erzählung beginnt, weshalb ist er auf dem Weg?
Driving Home for Christmas, ja, aber das kannst du immer machen. Da kannst du das Ende der Sommerferien nehmen, da kannst du das machen, wenn er in Urlaub fahren
will. Ostern und Thanksgiving vor allem. Thanksgiving.
Aber das halt nur so nebenbei, ne? Es ist ein Film, den ich jetzt beim Rewatch wieder gemerkt hätte, der überhaupt nichts von seiner Kraft verloren hat, weil er einfach toll erzählt ist. Es war ja auch die Geburtsstunde des Alan Rickman. Alan Rickman spielt ja Hans Gruber, er wird nie als Deutscher gekennzeichnet, aber er soll wahrscheinlich einen Deutschen darstellen, einen deutschen Terroristen. Und was besonders lustig ist bei diesem Film, das war mir früher gar nicht so bewusst und wird mir jetzt immer bewusster, das ist, dass diese Terroristen, diese deutschen Terroristen, dass sie eine Karikatur oder eine Parodie des Terroristen darstellen. Sie sind, im Grunde genommen sind sie nur geldgeil. Sie wollen einfach nur Lösegeld erpressen in diesem Hochhaus. Aber sie tun so, als hätten sie ein politisches Anliegen. Sie reden von Befreiungsfront, beschimpfen andere als Kameltreiber. Aber sie wollen die ganze Zeit eigentlich immer nur Geld. Ne? Und diese Reden, die sie durch die Walkie-Talkies nach draußen geben, an die revolutionären Brüder und Schwestern, das sind eigentlich so alles nur Parodien. Das sind totale Technokraten, die einfach nur den Reichtum wollen. Eine andere Sache, die mir noch aufgefallen ist, wie zeitgebunden doch dieser Film an die Ära, an die damalige Ära ist, weil den ganzen Film, den könnte es nicht geben, wenn es schon Mobiltelefone geben würde, weil die einzige Kommunikationsmöglichkeit, die Bruce Willis nach draußen hat, ist sein Walkie-Talkie, über das spricht er mit einem Polizisten draußen, der ihm hilft, und ansonsten muss er immer nur gefunden werden, während die anderen nicht wissen, wo er ist, aber all die Gäste, die dort sind, die dort als Geiseln gehalten werden, oder er, wenn man in der heutigen Zeit der Mobiltelefone unterwegs gewesen wäre, würde sich alles wie ein Kartenhaus auseinander zusammenfallen.
Ja, insofern ist der Film altertümlich und heute nicht mehr in derselben Weise denkbar.
Ja.
Wäre heute nicht mehr so zu inszenieren.
Überhaupt nicht. Also John McTiernan danach kam dann, was hat er, also er hat kurz davor
Jagd Predator. Jagd auf Roter Oktober.
Ja, genau. Also er hatte eine gute Strecke. Ne? Er hatte Predator gemacht, dann kam dieser Film und dann, oder Predator, wie wir ihn nennen würden. Und dann kam Oktober. Also er wusste genau, welche Stoffe er wie machen musste und hatte mit Bruce Willis einen echten Glücksgriff, mit Alan Rickman vielleicht sogar noch mehr. Also ich weiß gar nicht, was man da hätte. Also er konnte eigentlich nichts falsch machen. Alle dachten, er würde was falsch machen, aber es war wirklich eine ganz volle Besetzung. Eine andere Sache, die mir da auch noch aufgefallen ist, viele Filme tun sich ja heute schwer damit, zum Ende zu kommen oder den richtigen Abschluss zu finden. Dieser Film endet ganz einfach damit, dass John McClane es schafft, die Terroristen alle zu erledigen. Er sorgt für Explosionen in diesem Nakatomi-Gebäude in Los Angeles, kommt dann unten an, während unten die ganzen Polizisten ihre Barrikaden aufgebaut haben und seine Ehefrau auf ihn wartet und sein Buddy-Cop auch. Und dann umarmt er sie, puncht nochmal irgendwie so einen neugierigen Reporter ins Gesicht und fährt dann einfach mit der Limousine seines Fahrers dann einfach weg. Das ist so ein so optimistisches, positives Ende, was man heute gar nicht mehr drehen könnte, denn heute muss alles immer diesen Nachdreh haben. Ja, dann wird John McClane auch mal irgendwie von den Polizisten verhört, weil er doch auch für die Explosion mit zuständig ist. Aber nein, das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Happy End, wo man sich einfach von der Szenerie verabschiedet, ohne sich rechtfertigen zu müssen für den Krawall, den man veranstaltet hat, und dann einfach dem Sonnenaufgang entgegenreitet.
Ja, aber ohne die Familie.
Ja, also die Frau ist halt immerhin da, ne? Gut, die Kinder nicht. Ich meine, vielleicht geht das ja doch wieder Richtung Weihnachten, ne? Dass man so eine kleine Family Reunion hat und so weiter. Aber ich bleibe dabei, solange Weihnachten nicht entscheidend ist für den Ausgang der Geschichte, noch für irgendwelche andere Motivationen, ist es für mich kein Weihnachtsfilm.
Ja, also Willis müsste am Ende eigentlich unterm Tannenbaum sitzen, ne? Und dann die Familienzusammenführung, das wäre das Ende bei Steven Spielberg. Ja. Dass die Kamera draußen in den Schnee, den es da ja nicht gibt, jedenfalls vors Fenster fährt und dann von außen hineinschaut und alle sitzen unter dem Christbaum. Mhm. Ja, nein, der Film ist insofern konsequent und McTiernan war für eine Weile ein großer Actionregisseur.
Ja, ja, klar. Den zweiten Teil hat dann Rennie Harlan gemacht, über den könnten wir dann im Kinojahr 1990 reden, der war auch noch ganz gut. Den
dritten Cliffhanger. Ja, wir müssen Cliffhanger noch besprechen.
Ach, der ist auch von John McTiernan? Ich dachte, nee, der ist ja von Rennie Harlan, oder
nicht? Der ist von Rennie Harlan. Du sagtest eben Rennie Harlan, dann können wir auch noch Harlan Cliffhanger besprechen.
Absolut. Harlan hat den zweiten Die Hard gemacht und den dritten hat dann wieder McTiernan gemacht.
Mit
Jeremy Dead Ringers Irons. Ja, halten wir das einfach mal fest. Wir müssen ja gar nicht lange über Die Hard reden. Ein Film, der von seiner Stärke eigentlich nichts verloren hat zu heute. Jetzt machen wir weiter mit Musik zu dem Film.
Der Film ist heute allenfalls noch in Filmografien zu finden, weil Julia Roberts mitspielt. Damals nicht von großer Bedeutung, eigentlich ein College-Film, ein Film über drei jugendliche Frauen, drei Schwestern, die in einem Ort in Connecticut, der Mystic heißt, in einer Pizzeria arbeiten, deshalb Mystic Pizza. Und in der Pizzeria arbeitet eine, ich glaube, nicht Italienerin, sondern Portugiesin, die ein mystisches Rezept, ein geheimes Rezept für eine besondere Pizza hat, die sie als die beste der Welt bezeichnet. Kommt dann später auch ein französischer Maître und Fernsehkoch, der die Pizza kostet und sie zumindest lokal in Connecticut berühmt macht, nachdem er zuerst mäkeln wollte, lässt er sich davon überzeugen. Aber das nur nebenbei, das ist die Pizzeria. Die drei Frauen in diesem schönen Fischerort in Neuengland, malerisch natürlich, wollen entkommen. Die sind also gerade zwischen Highschool und möglichem Studium. Annabel Gish ist die Brave. Und die Älteste, die nach Yale geht und dort will sie Astronomie studieren. Und es ist also der letzte Sommer, bevor sie zur Universität geht. Und sie ist das Au-pair-Mädchen bei einem alleinstehenden Forscher, der zufällig auch Yale besucht hat und der mit seiner Tochter dort ist. Und sie soll auf die kleine Tochter aufpassen. Es gibt auch eine Ehefrau, die ist aber in London und naturgemäß verliebt sich dieser Forscher in Annabel Gish. Auch Julia Roberts ist, glaube ich, im letzten Jahr der Highschool und verliebt sich auch in einen reichen Schnösel, der zu den Touristen gehört, die immer den Ort Mystic im Sommer besuchen. Und der kommt mit einigen Kommilitonen und verliebt sich aber beim Billardspiel beim Besuch in dem Pizzaladen sofort in Julia Roberts. Ist aber jemand, der einen reichen Vater hat und Kamelhaarmantel und Vaters großes Segel, 20 Meter Segeljacht liegt im Hafen von Mystic. Und das bringt natürlich Konflikte. Und dann gibt es noch die dritte Schwester, die etwas skurril ist, die am Anfang heiraten will, nämlich Vincent D'Onofrio. Und vor dem Altar stehend in Ohnmacht fällt, woraufhin die Hochzeit nicht stattfindet. Das ist eigentlich der Beginn des Films. Und dann gibt es so die üblichen juvenilen Verwicklungen. Und was man damals noch nicht wusste, dass die an zweiter Stelle in der Besetzung genannte Julia Roberts kaum 2 Jahre später der größte weibliche Star, Schauspielstar der Welt sein würde.
Also man hat sie da entdeckt in dem Film und ihr dann sozusagen, ja, zugetraut. Ja.
Sozusagen, ja. Also damals war sie eben nicht der Star des Films, sondern eine von 3 Schauspielerinnen, die den Film tragen und die einigermaßen gleichberechtigt in dem Film auftreten. Übrigens ist sie die ungebärdige Schwester, die etwas rebellisch ist oder etwas, wie man damals sagte, ausgeflippt, ist natürlich auch die hübscheste.
Also sie wird sozusagen, Julia Roberts beginnt ihren Weg zum Star, während zeitlich parallel ja eigentlich ihr Bruder Eric Roberts ja schon im Abbau war. Ne? Also er hat ja irgendwie einen Runaway Train, über den wir ja im Jahr 1986 gesprochen hatten, oder ich weiß nicht, ob wir den im Podcast hatten, das Jahr 86.
Ich glaube es nicht.
Nee, das ist schon so lange her, als wir über 86 gesprochen haben, mindestens 1,5 Jahre. Aber das war also die letzte große Rolle von Eric Roberts, ne? Und danach hat er dann ja ordentlich abgebaut, er hat ja auch private Probleme gehabt und Unfälle gehabt und so. Und zu dem Zeitpunkt ist ja seine Schwester dann halt groß geworden. Und dann kam halt Julia. Ich habe auch mal gelesen, dass in dieses Film, Mystic Pizza auch tatsächlich die Debütrolle von Matt Damon gewesen war. Der spielt
einen dieser Jugendlichen, die da am Hafen herumhängen und die zur Staffage gehören, also die Touristen, die eigentlich in dem beschaulichen Fischerort gar nichts zu suchen haben oder die immer nur im Sommer einfallen, im Herbst sind sie dann wieder weg. Und es ist eben die Angst dieser 3 Mädchen, die mit ihrer alten, alleinerziehenden Mutter in Mystic wohnen, dass sie niemals diesen Ort verlassen werden. Und die Robert sagt, ich werde immer nur Pizza servieren. Und dann sagt die Pizzabäckerin natürlich, die beste Pizza. Mhm. Ja. Hochsympathischer Film, den ich damals nicht gesehen habe, aber später mindestens 3-mal.
Nur hat er ja anscheinend Vincent D'Onofrio nicht wirklich Glück gebracht. Ne? Also war ja große Erwartung ihm gesteckt nach Full Metal Jacket. Aber ja, nach Full Metal Jacket, also danach wurden ja eigentlich die Rollen von ihm eigentlich permanent kleiner. Ne? Wenn du so Nebenrollen hat er gemacht. JFK, The Player hat er gemacht. Ed Wood hat er, glaube ich, auch so Wells gespielt, meine ich. Aber irgendwie war es ja für fast alle anderen eigentlich mit der Karriere danach eigentlich mehr oder weniger vorbei. Ne?
Ja, also bei D'Onofrio war es nicht vorherzusehen. Ein Jahr vorher war er tatsächlich in Full Metal Jacket und hier spielt er den sehr, also etwas dumpfen zwar, aber sehr gut aussehenden Liebhaber der jüngsten Schwester und ist allerdings auch nur eine Nebenrolle. Aber später war er doch in einer Anwaltspolizeiserie jahrelang, Criminal Intent oder dergleichen.
Ja, und da war doch auch Love Interest bei Salz auf unserer Haut, ne?
Salz auf unserer Haut?
Ne? Da hat er da auch, da hat er so ein Adonis.
Das Ducky.
Ja. Ja. Naja, gut. Auch das ist ein Film, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt es gemerkt, den habe ich auch nicht gesehen. Aber vielleicht hat Anja den nächsten Film gesehen, den ich vorstelle, weil den, glaube ich, damals jeder gesehen hat oder sehen musste. Musik von Alan Silvestri, los geht's. Das war Who Framed Roger Rabbit. Dieser Film, eine Mischung aus Realaufnahmen und Zeichentrick, ist, wie ich finde, von allen Filmen, die ich aus dem Kinojahr 1988 gesehen habe, paradoxerweise einer der am besten gealtertsten. Vielleicht, weil etwas, was man heute nicht mehr macht, also sprich Zeichentrick und real zu verknüpfen, heute würde man ja 3D-Figuren nehmen, Motion Capture oder CGI generell, um das zu verknüpfen. Hier hat man noch klassischerweise 2D, ein 2D-Element genommen und das mit Realaufnahmen verknüpft. Dieser Film ist auch deshalb, finde ich, gut gealtert, weil er eben nicht im Jahr 1988 spielt, sondern Toontown-mäßig in so einer Hollywood-alternativen Realität in den 30er Jahren. Dieser Film hat tatsächlich ein paar sympathische Ansätze. Ne? Also ein Aspekt, der eine große Rolle spielt in Hollywood, ist die Frage, wer braucht denn eigentlich ein Auto? Weil wir hätten doch angeblich, also Los Angeles ist das beste öffentliche Transportsystem der Welt. Das ist natürlich, wenn man Los Angeles kennt, natürlich Quatsch. Heute wie damals leiden alle darunter, dass das U-Bahn-System nicht ausgebaut ist und man 4 Stunden oder 5 Stunden im Stau stehen muss, vom Smog mal ganz, ganz abgesehen. Aber es gibt, also der Ansatz ist der, dass Christopher Lloyd spielt den Bösewicht und der will, dass dieses Toontown, diese Welt, in der diese ganzen Cartoon-Figuren existieren, dem Erdboden gleich gemacht wird, damit dort eine Autobahn gebaut werden kann. Also er ist der Baddie, der will, dass sozusagen der Verkehrskollaps doch zunimmt und man halt nicht auf die öffentlichen Verkehrswege halt zurückgreift. Das ist eigentlich im Grunde genommen ein Umweltfilm, auch wenn das so gar nicht erkennbar ist. Es ist ein Film, der eigentlich an die richtigen Gefühle appelliert. Er ist teilweise auch sehr brutal. Also Christopher Lloyd löst in Salzsäure verschiedene Cartoon-Figuren aus, die ihm im Weg stehen. Und ich musste so ein bisschen an Ready Player One denken von Spielberg. Spielberg hatte das Problem für diesen retrofuturistischen Film, der viele 80er-Jahre-Elemente und Comicfiguren als auch generell halt Fantasy-Figuren benutzt, dass er für viele dieser Figuren die Rechte nicht bekommen hat, um die in seinem Film auftreten lassen zu können. Unter anderem für sämtliche Figuren, die von Walt Disney stammen. Und deshalb sein Film Ready Player One auch nur so 3/4 aller möglichen fiktiven Figuren abbildet, die er gerne gezeigt hätte. Hier haben wir eine Fusion von Disney-Figuren und Warner-Figuren. Also man sieht hier, dass Daffy Duck gegen Donald Duck antreten darf. Also da schien die Rechte irgendwie geklärt gewesen zu sein. Man sieht auch Betty Boo. Also es ist irgendwie eine ganz sympathische Parade von ehemaligen oder aktuellen Comic- und Cartoon-Figuren, die man 1988 einem Publikum nahebringt, das vielleicht so ein bisschen Abstand genommen hat von Disney. Disney hatte ja, war in den 80ern in der großen Krise, man spricht ja von der Dark Age. Viele wollten halt generell Disney-Filme nicht mehr sehen. Das waren alles Flops. Taran und der Zauberkessel und so weiter. Und hier hat man praktisch auf sympathische Weise versucht, diese ganzen Figuren nochmal irgendwie dem Publikum schmackhaft zu machen, indem man sie halt paart mit diesen Warner-Figuren.
Hm. Also aber ich mochte das. Sind aber auch nicht die großen Disney-Figuren, oder?
Na, man sieht Donald, ne? Also man sieht Dumbo, man sieht auch Dumbo einmal am Fenster fliegen. Also das ist diese Parade, das ist wie so ein Memory Lane-Film, in dem man nochmal zeigt, hey Disney, wir wurden zwar fast verkauft und wir wären fast aufgekauft worden, keiner will die Filme mehr sehen, aber unser Figurenpotenzial, dieser Stock an Figuren ist doch so groß, dass man mit denen was machen kann. Also ich fand das hochsympathisch.
Es ist wenigstens eine originelle Idee. Ne?
Ja.
Also diese Verquickung von Realfilm und Cartoon. Es war allerdings dann auch nicht die Rettung von Disney zu jener Zeit.
Na doch, das war ein Hit. Doch, das war ein Hit. Also,
ja, aber es hat Disney zunächst nicht wieder in die Position gebracht, solche schönen Filme wie früher zu drehen.
Naja, also
das wurde ja später verkauft,
oder? Nein. Also der Film war ein Box-Office-Hit, hat 4 Oscars bekommen und ein Jahr danach kam schon Ariel, die Meerjungfrau. Und mit dem Film war Disney wieder zurück in der Spur. Das hat ja alles Eisner gemacht. Michael Eisner hat das alles gemacht, der sich das alles überlegt hat mit Ron Disney, dem Neffen von Walt. Die haben ja dann, die haben die Konzepte so entwickelt, dass es wieder läuft. Also Rabbit war der Vorläufer, auch wenn der jetzt sich vor allem mit historischem Figurmaterial bedient hat und keine neue Geschichte gemacht hat. Dafür mal gesagt, wir sehen, dass Roger Rabbit eine höchst unsympathische Figur ist, also so ein Halodri, der immer ausrutscht, weil er so große Hasenfüße hat, also ganz dumm, also das ist wirklich ein bisschen dummer Humor. Bob Hoskins als menschlicher Kopf, den unterstützt es eigentlich der Lustige. Aber man hat gezeigt, dass in Disney theoretisch schon was drinsteckt und danach haben sie dann ja diese Strecke gemacht mit Ariel, Schöne und das Biest, Mulan, Tarzan, also in den nächsten 10 Jahren, bis CGI ab Toy Story eigentlich gezeigt hat, was man in 3D machen kann, war Disney eigentlich zurück in der Spur. Und ich meine, für Robert Zemeckis, der hat ja auch, das war ja, glaube ich, sein erster Film nach Zurück in die Zukunft, der hat da ja auch so ein bisschen Blut geleckt, überhaupt mit neuen Techniken zu arbeiten. Später kam er Polar Express und die ganzen Mocap-Geschichten und Beowulf. Also der gilt ja so als einer, der irgendwie die Technik immer mit vorangetrieben hat, auf Kosten der Schauspieler teilweise.
Ja, du hast Contact nicht genannt.
Stimmt, ja, der
von Robert Zemeckis.
Carl Sagan, Jodie Foster
1995. Jodie
Foster. Ja, den hat er natürlich auch noch gemacht, ne? Aber der hat ja zunehmend, der hat ja, gerade ab den Nullerjahren hat er eigentlich fast nur noch Filme gedreht, die mit neuen Techniken, die mit neuen Techniken gemacht wurden. Mhm. Und dann hieß es ja, als er dann mit Denzel Washington Flight gedreht hat, jetzt kehrt er endlich wieder zum reinen Schauspielerfilm zurück.
Mhm. Ein Spielberg-Schüler.
Ja, genau. Er war der liebe Spielberg-Schüler und Joe Dante galt ja so als das schwarze Schaf unter den Spielberg-Schülern.
Ja, der hat aber auch lustige Filme gedreht.
Ja, absolut. Also der hat die frechen Filme gedreht. Also Robert Zemeckis ist immer die Spielberg eigentlich auch fast hätte selber drehen können. Ich meine, klar, wir werden ja in der nächsten 80er-Folge wieder über Zemeckis sprechen im Jahr 89 mit dem schlimmen Zurück in die Zukunft 2. Also Zurück in die Zukunft 2. Mhm. Also ich habe den jetzt schon geguckt für die 89er-Folge. Ist ein unerträglicher Film, aber das sehen wir uns nochmal auf. Zurück in die Zukunft 3 war ja auch nicht viel besser. Aber mit dem Film hat er sozusagen, für ihn war das eine große Erleichterung, nach Zurück in die Zukunft mit einem komplett anderen Material trotzdem wieder einen riesen Hit gelandet zu haben. Und wie man im Englischen sagen würde, seamlessly, also die Übergänge zwischen Zeichentrick und wie die interagieren mit den Menschen, ist wirklich, wirklich gut. Also ich kann den Film eigentlich nur empfehlen.
Gut. Ja, und jetzt als Antiklimax sprechen wir über Married to the Mob, eine Komödie von Jonathan Demme.
Genau, aber wie immer, ich bin ja der Musikmann, der DJ, wir spielen kurz Musik ein. Jetzt geht's mit den Mafia-Leuten weiter.
Ja, das ist die zweite große Mainstream-Komödie von Jonathan Demme, der 2 Jahre vorher schon Something Wild gedreht hatte, zu Deutsch Gefährliche Freundin. Married to the Mob, eine weitere Hauptrolle für Michelle Pfeiffer auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Matthew Modine ist der merkwürdige Anti-Held, der sozusagen Agent wider Willen ist, ein Spion, also eine Film-Noir-Parodie eigentlich. Matthew Modine ist ein sehr unbeholfener, tollpatschiger Agent in eigener Sache, der sich der deutsche Titel Mafiosi-Braut Michelle Pfeiffer nähert, weil er ihren Gemahl, nämlich Dean Stockwell, einen Mafia-Boss, ausspionieren will. Also natürlich ein sehr verwickeltes Drehbuch, der Grund, weshalb Matthew Modine hier zum Anti-Helden wird, das ist schwer nachvollziehbar. Jedenfalls läuft er immerzu in irgendwelche Hotelzimmer, verkleidet sich skurril in bizarren Verkleidungen und läuft immer Gefahr, entdeckt zu werden. Und er versucht, Michelle Pfeiffer, die längst die Abhängigkeit von ihrem Gatten, vom Gatten überdrüssig ist und die versucht zu entkommen, wohl wissend, dass sie niemals den Fängen der Mafia entkommen wird, wenn ihr nicht jemand hilft. Und sie liefert dann schließlich die Munition für eine Anklage von Dean Stockwell, der hier hinreißend den lustigen Schurken spielt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals gejubelt habe, als Dean Stockwell im Auto plötzlich beginnt mit seinen Jungs im Auto immer ein Lied zu singen, weil sie alle in deinen Burgerladen gehen wollen. Und da singt er dann immer Burger World, Burger World. Und dann fahren sie mit ihrem Auto in diesen Drive-In und bestellen ganz viele Burger und Pommes frites und freuen sich, dass sie da essen dürfen. Also das ist ein Film, der für den früheren Jonathan Demme eigentlich bezeichnend ist. Der hat einfach Filme gedreht, die ihm selbst Spaß gemacht haben, in der Hoffnung, dass auch das Publikum sich darüber amüsiert. Und ein recht anarchischer Humor für amerikanische Verhältnisse. Diese ganze Mafia-Geschichte wird überhaupt nicht ernst genommen, sondern das sind einfach amüsante Slapstick-Momente.
Ja, die Mafia-Komödie war damals noch nicht etabliert, ne? Das war,
gab es eigentlich nicht.
Ja, also das, man hat dann irgendwann halt Analyze This und so und halt diese Nero-Sachen halt vor allem genommen oder hier Johnny Blue Eyes, wie heißt er noch, das waren so die Mafia-Komödien, aber dass es ja dann lustig sein konnte, in der Mafia zu sein und dass gerade dieser italienische Ernst, der mal nach draußen getragen wird, eigentlich auch eher affig sein kann, das hat er da wahrscheinlich auch mit begründet, ne, oder nicht?
Ja, das kann man sagen, ohne dass er irgendetwas begründen wollte. Man könnte natürlich sagen, Sam Like It Hot war 1959 schon der Vorläufer, ne, hat Billy Wilder sich schon lustig gemacht über den Mafia-Mythos Gamaschen Joe und das ist ja der Grund, weshalb Jack Lemmon und Tony Curtis auf der Flucht sind, weil sie Angst vor der Mafia haben. Aber das ist ja wiederum auch, setzt auch nur die Handlung in Gang mit Marilyn Monroe. Und hier ist es aber ähnlich. Hier wird die Handlung in Gang gesetzt durch diese Rache-Geschichte und durch die ständige Gefahr, der milchgesichtige Matthew Modine ausgesetzt ist, der dann mit seinem Tropenhut noch auffälliger ist, als er eigentlich wäre, weil er eigentlich ein unscheinbarer Mann ist. Und nun, warum habe ich den Film ausgewählt? Ich habe mich damals königlich amüsiert bei diesem Film. Das war noch bevor Jonathan Demme der ernstzunehmende Regisseur wurde, der dann schließlich den Oscar gewonnen hat, der Regisseur von Schweigen der Lämmer und Philadelphia auch Anfang der 90er Jahre.
War das dein erster Film nach Stop Making Sense?
Nee, also dazwischen war Something Wild.
Ah, okay.
Ja, da spielt Melanie Griffith und das ist auch ein ähnlicher Film, der ein Slapstick-Film, wo es auch darum geht, dass ein Pärchen immer zum Auto herumfährt. Also das war seine überdrehte Phase, in der Komödien drehte, mittlerweile auch einigermaßen erfolgreich. Ne? Also er hatte zuerst Melanie Griffith, dann hatte er Michelle Pfeiffer, was ja zeigt, dass er da auf der Höhe der Zeit war. Und wenn er auch keine großen männlichen Stars eingesetzt hat. Aber ein Film, der damals wenig beachtet wurde und der also auch, sagen wir mal, nicht bezeichnend für das Jahr 1988 ist.
Das ist der dritte Film von dir, den ich noch gucken muss. Und mir ist gerade klar geworden, wir haben es beide geschafft, auf die nackte Kanone zu verzichten.
Ja, und zwar mühelos.
Mühelos, ja.
Ich dachte, das sei 1989
gewesen. Ja, ich hatte das am Anfang auch gedacht, aber ich bin dann irgendwann mal die Liste durchgegangen und habe gesagt, oh Mann, ja, den haben wir dann nicht gemacht. Deutsche Filme hatten wir diesmal auch nicht dabei, aber da wäre mir auch nichts mehr eingefallen.
1988, ja. Das weiß ich auch nicht, das müssen wir nachsehen und dann nachreichen.
Genau, das reichen wir dann nach.
Ich informiere in der nächsten Sendung allerspätestens bei 1989 darüber.
Ja, Gudi, wir sind wieder soweit.
Jetzt haben wir wahrscheinlich die Katze von Dominique Graf vergessen.
Ach, das war 88.
Ich weiß nicht, ob das 87, ja? Nee,
87 bin ich sicher, war das, glaube ich.
87 oder 88 war.
Ja, der zweite Otto war auch von 87, hätten wir auch nicht machen können. Aber naja, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir dieses.
Didi Hallerfaden?
Was für ein Didi? Kongo Otto, also Didi und Rache, dann erbten wir, glaube ich, 85. Müssen wir nochmal gucken, unsere Hörer wissen es wahrscheinlich besser. 88 war ein schräges Jahr, also ich mag es ja nicht besonders, ich bin froh, dass ich mich auf die ein paar Filme konzentrieren konnte. Also jetzt habe ich gerade so 8 gefunden, ich glaube im Kinojahr 1984 hatte ich glaube ich insgesamt 14, das macht nochmal ein bisschen mehr. Aber für dich war es ja ein gutes Jahr, wie du gesagt hast, ein Kinojahr, in dem du auch viel im Kino gewesen bist. 89 wird für mich wieder ein bisschen spannender.
Ja, The Abyss.
The Abyss, da freue ich mich schon unter anderem drauf. Ja.
Auf Batman. Dead Poets Society.
Ja, da kommt einiges zusammen. Sex, Lies und Videotape. Also da haben die 80er nochmal versucht, einen guten Abschluss zu finden.
Ich spreche dann nur über Sex, Lies und Videotape. Ja. Und Dead Poets Society.
Okay, ja, da müsstest du ja ertragen, dass ich die ganze Folge nur über Abyss und Indiana Jones 3 rede und warum Indiana Jones 3
aber nicht so gut ist.
Aber okay. Aber erst als nächstes machen wir erstmal wahrscheinlich Bond. Alles klar.
Ja, vielen Dank. Ja,
bis dann. Bald. Tschüss.